Ich habe so viele Fragen an Gott und ich will jetzt endlich antworten, aber er antwortet mir nicht. So sagte mir das gerade vor ein paar Tagen ein verzweifelter Mensch. Ich will jetzt endlich antworten, aber er antwortet mir nicht. Kennen Sie das? Oder kennen Sie es nicht? Ich habe so den Eindruck, dass die Christenheit an dieser Stelle in nur zwei Lager zerfällt. Das sind die einen, die sagen, das kenne ich nicht. Ich bin in unmittelbarer Verbindung zu Gott. Der Geist lebt in mir. Mein Jesus und ich, wir sind eins. Solche Menschen können mit großer Überzeugung Sätze sagen wie, da hat Jesus mir gesagt, tu dies oder lass jenes. Oder da hat Gott mir ganz klar den Weg gezeigt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, das kenne ich gut. Ich habe oft das Gefühl, dass Gott gar nicht da ist. Dass meine Gebete irgendwo an der Zimmerdecke hängen bleiben. Ich habe den Eindruck, dass ich gar keine Verbindung zu Gott habe, obwohl ich doch so fest glaube, dass er da ist. Solche Menschen sagen mit großer Verzweiflung Sätze wie, Gott schweigt, er antwortet mir nicht. Was ist denn nun los mit der Christenheit? Warum gibt es diese beiden Erfahrungen? Und gibt es sie wirklich oder ist eine falsch? Der Text, um den es heute in der Predigt geht, kann uns darauf Antworten geben. Und ich lese uns aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel, ab Vers 16. Noch eine kleine Weile, sagt Jesus hier zu seinen Jüngern, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ein kurzer, aber komplizierter Text. Kompliziert, weil wir ihn auf zwei Ebenen anschauen müssen. Die eine Ebene ist die historische Ebene, also die Situation, in der dieser Text stattfand, in die hinein Jesus diese Worte sagte. Damals, es war kurz vor dem Passionsgeschehen, kurz vor dem Leiden und Sterben von Jesus, sagte Jesus diese Worte zu seinen Jüngern, um sie auf die unmittelbare Zukunft vorzubereiten. Man könnte also meinen, naja, das ist ja kalter Kaffee, das war ja schon und ist damit abgehandelt. Da brauchen wir nicht mehr groß drüber nachzudenken. Es gibt aber eine zweite Ebene, sozusagen die Gemeindeebene. Und das ist die, auf der wir feststellen, dass dieser alte Text, diese Worte von Jesus unmittelbar auch zu uns sprechen. Denn auch wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie die Jünger damals nach dem Tod Jesu, nur unter anderen Vorzeichen. Letztlich will Jesus mit diesen Worten seinen Nachfolgern zeigen, was sie erwartet. Und er möchte ihnen etwas klar machen, indem er von vier Dingen redet, die zu einem Leben als Christ auf dieser Welt gehören. Das erste, was Jesus sagt, was zu einem Leben als Christ auf dieser Welt gehört, ist der unsichtbare Sichtbare. Nein, Jesus redet nicht von einem neuen Film, der demnächst ins Kino kommt. Der unsichtbare Sichtbare. in 3 Wochen in ihrem Kino. Er redet von sich selbst. Sehr bald, sagt Jesus, werdet ihr mich nicht mehr sehen. Kurz darauf aber werdet ihr mich wiedersehen. Ein komischer Vers. Was bedeutet er? Wenn wir auf diese historische Ebene der Jünger von damals gehen, dann sprach Jesus hier von seinem Sterben und von seinem Beerdigtwerden. Da war Jesus tatsächlich nicht mehr sichtbar. Er war weg. Und dann redet er von seiner Auferstehung und seiner Erscheinung vor den Jüngern. Da war er wieder sichtbar. Das ist relativ leicht nachzuvollziehen. Aber was bedeutet das für uns als Gemeinde von heute? Jesus starb. Er wurde unsichtbar. Er stand auf von den Toten und wurde sichtbar. Dann ging er zurück zu seinem Vater und für uns heute bedeutet das, Jesus ist wieder unsichtbar, obwohl er durch seine Auferstehung wieder sichtbar geworden war. Er ist der unsichtbare Sichtbare. Als Christen glauben wir an einen Herrn, der lebt, der sichtbar vom Tod zurückkehrte, aber wir können ihn nicht sehen. Insofern befinden wir uns in einer ähnlichen Lage wie die Jünger zwischen Karfreitag und Ostern. Die Vorzeichen sind anders, weil wir wissen, dass Jesus auferstand. Und dennoch ist es praktisch das Gleiche darin, dass auch von uns keiner Jesus sehen kann. Wir leben also als Gemeinde in einer Art Zwischenzeit oder Zwischenzustand zwischen dem sichtbar Auferstandenen, dem für uns unsichtbar gewordenen und dem, von dem wir glauben, dass er eines Tages sichtbar wiederkehren wird. Puh. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die optischen Verhältnisse beim Christsein recht kompliziert sind. Und da hilft auch nicht viel Mann. Wenn man etwas glaubt, was man nicht sieht, dann ist das einerseits überhaupt kein Problem. Denn wir glauben viele Dinge, die wir nicht sehen. Wir glauben an die Liebe. Wir glauben an die Elektrizität. Beides Dinge, die wir nicht sehen können, aber deren Auswirkungen wir wahrnehmen. Und so ist es auch beim Glauben. Viele Menschen glauben, weil sie die Auswirkungen davon sehen. Sie sagen, ich glaube wegen der Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Also kein Problem. Und andererseits ist natürlich das Glauben an einen Unsichtbaren ein großes Problem. Und worin das Problem besteht, das zeigt Jesus nun, indem er auf den nächsten Aspekt verweist, der zum Christsein dazugehört. Er redet jetzt von einem Leben mit Traurigkeit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Die Welt aber wird sich freuen. So ist es bei euch, die ihr jetzt Traurigkeit habt. Damals auf der historischen Ebene der Jünger können wir uns die Trauer der Jünger schon, glaube ich, vorstellen, wie es ihnen wohl erging, wie enttäuscht, wie entsetzt, wie traurig und wie perspektivelos sie mit einem Mal waren, jetzt, wo ihr Jesus ein Unsichtbarer geworden war, ein Toter. Und dann kam noch was dazu. Alle anderen haben sich hämisch gefreut. Da seht ihr's, mit eurem Jesus. Futsch ist er, aus, vorbei, basta, Ende, unsichtbar. Gott sei Dank kam Ostern. Gott sei Dank wissen wir von Ostern. Und Gott sei Dank wissen wir als Christen, dass Jesus wiederkommen wird. Aber auch wir als Gemeinde von heute leben mit einem unsichtbaren Jesus. Und auch für uns bedeutet dies, Ihr habt nun Traurigkeit. Die Traurigkeit über die Unsichtbarkeit von Jesus ist nicht vorbei. Sie betrifft uns heute auch noch. Sie besteht darin, dass es die Erfahrung gibt, dass Jesus manchmal tatsächlich unsichtbar zu sein scheint. Wenn ich Nachrichten höre über die Gräuel des IS oder über Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft oder über den Tod eines kleinen Mädchens an einer grauenhaften Krankheit, dann zerreißt es mich manchmal fast. Dann könnte ich weinen und klagen und manchmal tue ich es auch. Jesus, wo bist du? Warum bist du so rätselhaft unsichtbar? Warum gibt es so viele Fragen und so wenig Antworten? Und dann packt mich die allertiefste Traurigkeit. Und Jesus sagt, ja, so ist es. Ihr habt nun Traurigkeit. Ihr werdet weinen und klagen. Und dann kommt noch was dazu. Die Welt um euch herum, sie freut sich, sie lacht über euch. Schaut sie euch an, die Christen. Die glauben immer noch an einen sichtbaren, erlebbaren Gott. Haha. Macht die Augen auf, da ist nichts zu sehen. Das macht die Traurigkeit nicht besser. Jesus macht uns auf diese Realität aufmerksam, die zu einem Leben als Christ dazugehört. Die hören wir nicht gerne und erleben tun wir sie noch weniger gern. Aber sie gehört dazu. Und ich erlebe sie selbst und auch in meiner Praxis tagtäglich. Und ich halte gar nichts davon, diese Traurigkeit wegzudiskutieren und Menschen zu verkaufen. Glaub an Jesus, dann geht's dir gut. Nein, geht es nicht. Ihr habt nun Traurigkeit. Das ist oft genug die Realität dieser Welt. Aber es ist nicht alles. Denn nun redet Jesus von dem, was dazu kommt. Er redet von der Hoffnung auf die Freude. Ihr werdet traurig sein, sagt er. Ihr werdet traurig sein. Aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Ich will euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und diese Freude wird niemand von euch nehmen. Wow, das ist schön. Lieben Sie Brahms? Johannes Brahms verstand es aus meiner Sicht wie kein anderer, diesen Wechsel zwischen Traurigkeit und Freude in seinen deutschen Requiem zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie es nicht kennen, hören Sie es sich mal an, das lohnt sich. Und das glauben wir als Christen. Wir dürfen es glauben. Mitten in einer Welt der Traurigkeit, die auch an uns nicht spurlos vorübergeht, können Christen es aushalten, weil wir wissen, dass die Traurigkeit nicht das letzte Wort haben wird. Sie wird sich verwandeln in das Gegenteil. Wie können wir so verrückt sein, sowas zu glauben? Gegen alle Hoffnung. Gegen alle Erfahrung, gegen die Welt, die uns umgibt und oft genug gegen unser eigenes trauriges Herz. Wir können es glauben, weil es die nun schon öfter erwähnte historische Ebene der Jünger gab. Sie erlebten am eigenen Leib, dass es geschah. Jesus starb und die Traurigkeit war überwältigend. Jesus wurde begraben und die Verzweiflung war niederschmetternd. Jesus lag im Grab und die Hoffnung war gestorben. Aber Jesus blieb nicht im Grab. Er kehrte wieder, gegen allen Anschein, gegen jede Erfahrung. Der Tod verwandelte sich in Hoffnung. Die Verzweiflung in fassungsloses Staunen. Und die Traurigkeit in hemmungslose Freude. Und die Jünger haben es erlebt. Und wir glauben ihrem Zeugnis. Gegen alle Traurigkeit, gegen alle Verzweiflung, gegen alle Hoffnungslosigkeit und sogar gegen den Tod. Glauben, Christen, daran, dass die Freude kommt. Dass es Freude ist, die das letzte Wort haben wird. Und darum kann ich schon heute, auch wenn mich die Traurigkeit manchmal übermannt, und auch wenn es in meinem Leben noch Tage geben wird, wo die Traurigkeit mich vielleicht sogar in den Abgrund reißen wird, trotzdem kann ich hoffen. Ich hoffe darauf, dass das letzte Wort, das über diesem Leben und über dieser Welt gesprochen wird, das Wort Freude sein wird. Und dass es Jesus selbst sein wird, der es aussprechen wird. Und diese Freude, sagt Jesus, wird niemand wegnehmen können. Zum Schluss fügt Jesus noch etwas an, was heute noch nicht zum Christsein gehört. Was aber auf den wartet, der glaubt, und darum darf ich es heute schon festhalten, als ob es schon dazu gehörte. Jesus spricht zum Schluss von dem Tag, der die Fragen beenden wird. An jenem Tag, am Tag, wo die Freude das letzte Wort sein wird, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ein kleiner Satz zum Schluss, aber einer, der es wahrlich in sich hat. Erinnern Sie sich an den Menschen, den ich am Anfang zitierte? Ich habe so viele Fragen an Gott, aber er antwortet mir nicht. Ich verstehe diesen Menschen. Ich leide mit ihm. Manchmal geht es mir auch so. Und ich will da auch nicht einfach nur fromme Sprüche draufhauen. Aber ich will glauben, dass der Tag kommen wird, an dem das Fragen aufhören wird. Manchmal sagen Menschen, ich werde Jesus eines Tages mal dies und jenes fragen, weil ich das einfach nicht verstehe. Das ist okay, das habe ich selber schon gesagt. Aber wenn der Tag kommen wird, wo wir ihn sehen, wo er uns entgegenkommt, dann wird er uns ansehen. Und wir werden endlich zu Hause sein. Und dann werden wir keine Antworten mehr brauchen, weil unsere Fragen gestillt sind. Es wird nicht mehr nötig sein, zu fragen. Wir werden damit beschäftigt sein, vollauf beschäftigt, froh zu sein. Zum Christsein gehört es, an einen unsichtbaren, sichtbaren zu glauben. Zum Christsein gehört es, ein Leben mit Traurigkeiten zu leben. Zum Christsein gehört es, eine unbändige Hoffnung und eine Sehnsucht auf die Freude zu haben. Und zum Christsein gehört es, auf den Tag zuzuleben, der die Fragen beenden wird. Ganz ehrlich, Christen sind manchmal richtig komische Leute. Und ich stelle immer wieder fest, Christen sind auch nicht besser oder edler. Manchmal sind Christen sogar ganz unerträgliche Heuchler und Pharisäer. Und manchmal sind Christen auch richtig heftig arm dran. Aber ganz egal, was sie sind, Sie sind Menschen, die einen wirklichen Grund zur Freude haben. Und damit sind Christen auf dieser Welt etwas ziemlich Einzigartiges. Gott sei Dank.